Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre-Deine Wittmann und in dieser Folge geht es wieder mal um ChatGPT und heute schauen wir mal insbesondere auf den Datenschutz. Der spielt nämlich eine wichtige Rolle, wenn man ChatGPT nutzt als Privatperson, aber insbesondere auch als Unternehmen. Immer mehr Unternehmen, die erkennen die Vorteile von ChatGPT und überlegen, das einzusetzen für die interne Kommunikation, um vielleicht interne Memos zu schreiben oder extern vielleicht, um mit Kunden in Kontakt zu treten und da im Marketingbereich zum Beispiel bestimmte Unterlagen schneller vorzubereiten. Und damit stellen sich natürlich auch viele datenschutzrechtliche Fragen, weil letzten Endes, sofern in diesen Texten, die man dort generiert, Rückschlüsse zu ziehen sind auf einzelne Personen, dann sind wir im Bereich Datenschutz. Und um das mal ein bisschen konkreter zu bereden, habe ich Sebastian Herting eingeladen. Und Sebastian, ich freue mich, dass du hier bist und wir uns über das spannende Thema unterhalten können.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Heute ist ja Valentinstag.
Ja, tatsächlich, ja.
Wir nehmen ja heute am 14.02. auf. Und als meine Frau gehört hat, dass ich heute Abend mit dir eine Podcast-Aufnahme mache, anstatt zu Hause zu sein, habe ich mir ein bisschen was anhören müssen.
Okay, ich hoffe, sie hatte einigermaßen Verständnis, dass du dich für dieses wichtige Thema mit mir verabredest und und vielleicht ein bisschen später nach Hause kommst.
Und das ist ja auch ein Herzensthema von uns.
Ja, genau. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt hier den Bogen bekomme vom Valentinstag zurück zu ChatGPT und Datenschutz. Aber also hast du denn jetzt in deiner Praxis, ist dir schon mal aufgefallen, dass da ChatGPT genutzt wird, beziehungsweise gibt es da irgendwie schon so konkrete Anfragen im Sinne von, wir möchten ChatGPT einführen, das mal sagen von oben absegnen, haben aber noch Fragen zum Datenschutz unter anderem. Und dass du dann sagst, okay, wir schauen uns mal ein bisschen genauer an und überlegen, unter welchen Voraussetzungen wir das einführen können. Gab es solche Anfragen bislang?
Konkret nicht, nein. Also wir sehen schon, dass viele damit, glaube ich, rumspielen im Moment.
Ja.
Und das zu erkunden. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine konkreten rechtlichen Anfragen zu ChatGPT auf dem Tisch. Es ist eher so, dass wir das natürlich auch intern hier früh gesehen haben und damit rumtesten und uns natürlich schon die Gedanken machen, wie das Ganze dann auch natürlich rechtlich, vor allem aus unserem Blickwinkel dann datenschutzrechtlich, aufgestellt ist, welche Fragen sich da anschließen, wie dann man das bewertet. Ich habe das Gefühl, am Anfang ist echt so eine große Euphorie erstmal da gewesen und Bewunderung. Und wir haben dann auch hier unser Team mal zusammengetrommelt und eine kleine Präsentation gemacht, das mal durchgespielt gemeinsam und so alle auf einen Stand gebracht.
Ja.
Genau, das wäre es, glaube ich, auch, was ich Unternehmen raten würde, ne? Wenn man sich dem jetzt annähert, dass man mit der Wirkweise von so einem Tool sich erstmal vertraut macht und die Anwendungsfälle irgendwie mal herausarbeitet, an denen man arbeiten möchte, wo man das einsetzen könnte, um sich dann quasi dann die Fragen zu stellen, wie man das Ganze rechtlich zu bewerten hat.
Ja, absolut. Also
wie ist denn bei euch? Habt ihr schon Themen dazu? Darf ich den Host auch was fragen? Oder ist das?
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch erlaubt. Klar. Ja, also tatsächlich, wir haben schon Anfragen. Und tatsächlich, also auch zu Unternehmen, die das einführen wollen, die aber so ein bisschen Sorge haben, dass die Mitarbeiter das eventuell nutzen. Also ein bisschen naiv rangehen und eventuell dadurch mit dem Datenschutz irgendwie in Konflikt kommen und oder aber auch mit dem Urheberrecht oder mit anderen rechtlichen Themen. Und die haben für sich dann entschieden, dass sie dann nochmal einen Anwalt zur Rate ziehen wollen und dementsprechend sind wir gerade da dran Und was ich dabei feststelle, ist eben, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, wie du schon richtigerweise sagst, also für welchen Zweck will ich es eigentlich einsetzen? Also ist es jetzt zum Beispiel jetzt rein intern gedacht oder gehe ich tatsächlich damit raus, extern an Kunden, Geschäftspartner und so weiter? Dann auch vielleicht zu überlegen, mache ich das erstmal mit Testperson, mit so einem kleinen Kreis, bevor ich das jetzt irgendwie so im großen Stil ausrolle und jedem Mitarbeiter erlaube, das zu nutzen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, das so von oben global zu steuern und zu kontrollieren, statt irgendwie das jedem selbst zu überlassen und damit irgendwie zu riskieren, dass man irgendwie einen Datenschutzverstoß plötzlich zu melden hat oder vielleicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse irgendwie in die falschen Hände geraten. Also von daher, ja, das Thema ist auf jeden Fall schon angekommen bei den Unternehmen, bei den Entscheidungsträgern. Genau, das kann ich so zu dem erzählen, was ich so in der Praxis beobachte.
Ich glaube, was interessant ist für die Unternehmen oder was die Fragen, die sich halt stellen am Ende ist, oder am Anfang, es gibt halt so verschiedene Einsatzbereiche, wo wir jetzt gerade die verschiedenen AI-Tools sehen. ChatGPT ist jetzt eins, wo es jetzt maßgeblich um Text geht, ne? Wo wir,
genau,
wenn man jetzt Texte zusammenfasst, übersetzen lässt und einfach mit dem Tool arbeitet, was, glaube ich, einfach schon stattfindet, dann ist das ja können diesen Text halt immer personenbezogene Daten sein. Das heißt, da haben wir ja das Einfallstor für den Datenschutz. Aber es gibt ja auch noch ganzen anderen Tools mit Text-to-Speech und Text-to-Video, die, glaube ich, noch mal einfacher sind. Aber sagen wir mal, wenn wir Tools haben, wo wir jetzt zum Beispiel im Bereich Videoübersetzung, ne, gibt es ja auch jetzt diverse Dienstleister, wo du dann englischsprachiges Video reingibst und es französischsprachig wieder rausbekommst. Oder wo du Audiospuren übersetzen lässt durch eine AI. Das sind ja auch alles Bereiche, wo Datenschutz am Ende eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass da einfach wichtig ist, die Awareness zu schaffen in Unternehmen, dass das halt alles rechtliche Implikationen hat.
Absolut, ja. Und es macht natürlich auch Sinn, sich im Vorfeld auch mal mit der Technologie zu beschäftigen. Also wirklich mal zu gucken, also was wissen wir eigentlich als Unternehmen oder die einzelnen Personen zum Thema Künstliche Intelligenz? Weil für viele ist es leider immer noch ein Buzzword. Das ist natürlich der ein oder andere schon ein bisschen weiter und weiß, was mit dem Begriff anzufangen und weiß, okay, welche Modelle dahinter stehen, wie man solche Modelle trainiert und wie das System letztlich funktioniert, wo es noch im Prinzip eine Blackbox gibt. Ne? Das sind eines so Themen, wenn man da so ein bisschen sich reinarbeitet, ist das schon ganz gut, bevor man überhaupt überlegt, so ein Tool jetzt wirklich im Unternehmen einzusetzen. Weil dann weiß man zumindest auch so ein bisschen, wo die Schwachstellen liegen, wo die Vorteile liegen und kann dann auch besser auch die Einsatzzwecke definieren, aus meiner Sicht.
Ja, definitiv.
Ja, also vielleicht schauen wir uns mal an. Also wir haben ja klassischerweise im Datenschutz immer diese Rollenverteilung zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeiter. Jetzt hattest du, meine ich, auch mal nachgesehen, wie das OpenAI handhabt, also in welcher Rolle sich OpenAI sieht, beziehungsweise das Unternehmen, was ChatGPT nutzt. Was hast du da herausgefunden?
Genau, ich habe mal reingeschaut und OpenAI versteht sich in ihrer Rolle als Auftragsverarbeiter. Also sie sehen auch Dienste wie ChatGPT meines Erachtens als Auftragsverarbeitung. Ich habe mal ein bisschen durch die Rechtsdokumente von denen gescrollt und bin in den Terms of Service da fündig geworden, wo sie halt einmal klarstellen, dass sie im Anwendungsbereich der DSGVO Auftragsverarbeiter seien und auf Anfrage auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten, der jetzt allerdings in der aktuellen Version ist nicht bekannt, dass man kann den nicht abrufen, aber es deutet darauf hin, dass sie diese Rollenverteilung doch verstehen. Das heißt, sie sind der Auftragsverarbeiter. Im Umkehrschluss ist dann das Unternehmen, das ChatGPT nutzt, der Verantwortliche, der Controller. Und genau, dann sind wir schon mittendrin im Datenschutz. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte es zumindest für diskussionsfähig, ob das hier eine Auftragsverarbeitung ist oder nicht.
Ist ein berechtigter Punkt, ja. Vielleicht sollte man da nochmal erklären, also welche Rolle man typischerweise dem Auftragsverarbeiter gibt. Also letzten Endes ist der Verantwortliche derjenige, der jetzt darüber bestimmt, über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung. Das heißt, wenn das Unternehmen sagt, okay, wir möchten das Tool XY, in dem Fall jetzt ChatGPT, nutzen, für den und jenen Zweck, ja, dann könnte man natürlich sagen, ist der Unternehmen auch irgendwie klassischerweise der Verantwortliche. Andererseits weiß man natürlich nicht, wofür OpenAI die ganzen Prompts, die ganzen Eingaben, letzten Endes dann die personenbezogenen Daten, die da in den Prompts mit drin sind, für eigene Zwecke verarbeitet, also um dieses Modell irgendwie weiterzuentwickeln. Also an der Stelle ist ja OpenAI so schon relativ transparent, weil sie sagen, ja, also die wollen natürlich mit diesen Nutzereingaben schon auch ihr Modell weiter trainieren. Und von daher könnte man natürlich auch dazu tendieren zu sagen, okay, OpenAI ist eher in der Rolle des Verantwortlichen als Auftragsverarbeiter. Aber das ist so, ne, das ist wie bei anderen Anbietern, bei großen Anbietern, die lassen es auch in so ein bisschen, die sehen sich auch in der Rolle des Auftragsverarbeiters. Aber man weiß letzten Endes, und das machen ja auch Datenschutzaufsichtsbehörden immer darauf aufmerksam, dass man letztlich die Rolle auch anders definieren könnte.
Ja, sie machen es im Grunde ganz schlau, ne? Ich habe mal geschaut, also es gibt ja keinen, mir ist kein aktueller DPA bekannt, aber ich bin im Netz auf ein DPA aus dem Jahr 2020 gestoßen. Ich bezweifle, dass der immer noch der gültige oder aktuelle ist, aber angenommen, er wäre es, ja, dann machen sie es ganz, ganz plietsch im Grunde, weil sie sagen, der Zweck der Verarbeitung, ja, der Auftrag des Unternehmens an OpenAI sei unter anderem auch die Weiterentwicklung des Language Models. Und das ist natürlich originär eigentlich der Zweck oder das macht OpenAI, um das eigene Modell weiter zu trainieren. Das machen sie nicht für ihre Kunden, auch wenn das am Ende ihren Kunden zugutekommt. Ja, aber es ist ein Zweck, der von OpenAI hier bestimmt wird. Und das halte ich für kritisch, das quasi im Rahmen des Auftragsverarbeitungsvertrages dann quasi so umzudrehen, dass das Teil des Auftrags sei. Deswegen habe ich so meine Zweifel, ob das hier wirklich eine Auftragsverarbeitung ist, ob das dem standhält. Wir haben hier dieses Modell der gemeinsamen Verantwortlichkeit im Datenschutz, wenn also zwei Unternehmen, zwei Verantwortliche so gemeinsam über Zweck und Mittel bestimmen, auch wenn jeder so, sag mal, für sich geartete Interessen hat, dann sind wir hier im Zweifel eher in so einer gemeinsamen Verantwortlichkeit. Ich würde sagen, das kommt vielleicht auch eher hin, ne? Dass das Unternehmen diese Tools sicherlich nutzt zu eigenen Zwecken, das ist unbestritten, aber OpenAI hier halt auch, so wie diese Language Models zumindest aktuell da sind und auch in dieser Trainingsphase auf jeden Fall, eigene Zwecke verfolgt, so dass wir im Grunde hier mehr so in der gemeinsamen Verantwortlichkeit sind und da halt das Problem haben, dass dann die entsprechenden Verträge fehlen. Das heißt, auch das ist ja in der DSGVO so geregelt, dass ich dort nach Artikel 26 eine Vereinbarung schließe zwischen diesen beiden Unternehmen, die dann so die Rechte und Pflichten untereinander aufteilen, wie diese Daten angemessen geschützt werden können und wie die betroffenen Rechte gewährt werden können. Und diesen formalen Rahmenbedingungen fehlt es dann so nach aktueller Lesart hier. Deswegen ja, alles nicht so einfach.
Nee, absolut nicht. Also zumal ja auch die OpenAI kein Vertreter hier in der EU bislang bestellt haben. Also das heißt, ich habe zwar gesehen, dass die, also gut, klar, die haben natürlich irgendwie schon die Datenschutzbeauftragten in den USA, in San Francisco, aber das, was wir eigentlich hier bräuchten in Europa, das mit dem Vertreter, das haben sie irgendwie anscheinend übersehen oder vielleicht kommt es ja auch noch.
Was auch, da reihen sie sich auch ein, ne? Da sind sie in guter Gesellschaft. Also viele Unternehmen, auch große, haben meines Erachtens keinen EU-Vertreter nach Artikel 27. Aber klar, formal ist auch das ein Punkt, der angekreidet werden könnte. Ich bin, was diese Zweckgeschichte angeht, noch auf eine Sache gestoßen in den auf der Website von OpenAI in den Rechtstexten. Und zwar bieten sie zumindest für ihre API die Möglichkeit an, dass man dieser Datennutzung zu eigenen Zwecken widerspricht. Dass also die Daten, die quasi per Prompt oder per API hier an OpenAI gegeben werden, dass die halt nicht für eigene Zwecke verarbeitet werden von OpenAI. Aber Hier geht es ja jetzt um ChatGPT und da wird das explizit nicht angeboten. Das heißt, da ist wirklich so, dass alles, was eingegeben wird, meines Erachtens Teil der Datenbank wird oder werden könnte. Die Gefahr besteht zumindest.
Absolut, ja. Und ich habe mich mal umgeschaut, was so die Datenschutzaufsichtsbehörden zu dem Thema sagen. Also die sind dann noch recht zurückhaltend. Ich habe dann nur eine kurze Stellungnahme gesehen von der Datenschutzaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz. Das war so mehr so im Kontext von Einsatz von ChatGPT an Schulen. Und dann wurde auch nochmal auf so eine Erklärung verwiesen von der Datenschutzkonferenz. Da geht es also mehr so um das Thema, also KI, aber mehr so die Missbrauchsmöglichkeiten und das möglichst einzuschränken. Da haben die so ein paar Prinzipien aufgestellt. Aber die haben jetzt nicht konkret gesagt, wie die jetzt den Einsatz von ChatGPT datenschutzrechtlich beurteilen. Also insbesondere zu dieser Frage, ist es jetzt eine Auftragsverarbeitung oder ist es doch eher eine gemeinsame Verantwortlichkeit? Dazu haben die sich ja in keinster Weise bislang geäußert. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was anderes gesehen hast, ob es noch andere Stellungnahmen und Meinungen gibt. Ich meine, ich hatte jetzt keine weitere
gesehen. Ich habe gesehen, dass jetzt ganz frisch der Tätigkeitsbericht für 2022 von der Datenschutzaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg raus ist.
Okay.
Und die haben sich in der Tat zum Thema AI-Tools geäußert. Es wird ChatGPT auch einmal namentlich benannt. Mhm. Aber es bleibt auch eher im Wagen. Was ganz interessant aber ist, dass sie sich letztlich auch recht innovationsfreundlich zeigen. Also sie, nicht, dass sie jetzt solche Tools groß loben, aber sie sehen durchaus die Potenziale, benennen dort zum Beispiel die Möglichkeiten der Datenschutzfolgenabschätzung mit solchen Tools effizienter zu gestalten, gehen sogar so weit, dass sie sich das vorstellen können, ihre eigenen Anfragen, die auf sie, an sie gestellt werden, die Patenteneingaben, AI-gestützt besser bearbeiten zu können. Also sehen da durchaus die Vorteile. Das fand ich jetzt mal so, wenn man das im Positiven lesen möchte, dann kann man sich da ein bisschen was rausziehen. Aber sonst bin ich bei dir. Ich kenne halt diese Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz, die ist ja schon 2019 von den Aufsichtsbehörden. Da ging es jetzt überhaupt nicht um ChatGPT, sondern mehr so um die grundsätzlichen Anforderungen, die man so an AI-Modelle stellen sollte. Und ich glaube auch, dass das für viele Aufsichtsbehörden im Moment noch so die Marschroute ist, sich darauf zu beziehen. Und sonst habe ich aktuell nichts, ist mir auch nichts bekannt, dass die Behörden sich da wirklich geäußert hätten.
Ja, im Zweifel sind sie auch selber noch dabei, sich das Tool näher unter die Lupe zu nehmen und mal zu evaluieren, so was die da an Einschätzungen abgeben möchten. Aber ja, ein Thema, was natürlich jetzt nicht nur OpenAI oder ChatGPT betrifft, aber auch auf ChatGPT zutrifft, ist natürlich das Thema Drittlandtransfer. Also die Server von OpenAI stehen nicht in Europa, soweit ich weiß, sondern in den USA. Das heißt, wir haben halt eben dieses Thema wie bei allen anderen US-Anbietern in dem Sinne, dass die Daten auf amerikanischen Servern gehostet und gespeichert werden. Und damit haben wir eben dieses Thema, okay, wir haben einerseits eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, die man abschließen müsste mit der Frage, gibt es die überhaupt? Die hast du ja angefordert und die kam ja bislang nicht, soweit ich weiß. Und der zweite Punkt ist, für den Drittlandtransfer, um den zu legitimieren, bräuchte ich ja mal zumindest mal die Standardvertragsklauseln, die müsste ich ja auch abschließen. Und selbst dann plus zusätzliche Sicherungsmaßnahmen verbleibt natürlich trotzdem immer noch so ein Restrisiko. Von daher, datenschutzkonform jetzt ChatGPT zu nutzen, ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht so ohne weiteres gewährleistet. Aber das Thema, das bleibt, ne? Also das, wie gesagt, betrifft jetzt nicht nur OpenAI.
Ja, also wie gesagt, dieser DPA aus 2020, der enthält sogar eine Referenz auf die Standardvertragsklauseln, allerdings auf die alte Version, die jetzt nicht mehr gültig ist. Also ich gehe mal davon aus, wenn es einen neuen Data Processing Addendum gibt, dass dann dort sicherlich auch, würde ich jetzt annehmen, ne, dass dann die Standardvertragsklauseln hoffentlich in der aktuellen Form dann inkludiert sind, sodass wir zumindest auf dieser formalen Seite vielleicht schon mal einen Schritt weiter sind. Das von dir angesprochene Transfer Impact Assessment, also so eine Risikoanalyse, weiß ich gar nicht, ob man die hier überhaupt, sag mal, einmalig macht oder nicht dann wirklich quasi auf jeden Anwendungsfall machen müsste. Du kannst ChatGPT ja für verschiedenste Szenarien nutzen und die können ja auch mit unterschiedlichen Risiken behaftet sein. Also ob ich jetzt, einen Arztbefund übersetzen lasse von ChatGPT oder irgendeinen Text habe, wo vielleicht irgendwo zwischendurch mal ein Name auftaucht, sind ja zwei, aus datenschutzrechtlicher Sicht, was die Kritikalität der Daten angeht, sehr unterschiedlich zu bewertende Vorgänge. Und in einem Fall würde ich vielleicht mit einem Transfer Impact Assessment zum Ergebnis kommen, dass das schon klar geht. Und in dem Fall von den Gesundheitsdaten im Zweifel eher nicht. Deswegen, klar, anwendungsfallspezifisch müsste man sich das angucken. Ich denke, was hier eine viel größere Rolle spielen sollte, ist im Grunde, wie man diese Tools nutzen kann und gleichzeitig die Verarbeitung personenbezogener Daten einfach maximal minimiert oder ganz ausschließt. Weil wir haben ja diese ganze Datenschutzproblematik nur dann, wenn wir personenbezogene Daten haben in den Texten, ja, über ChatGPT mal bleiben. Und solange wir dort, das Tool im Bereich des Marketings nutzen und jetzt keine Kunden- oder Mitarbeiterdaten in den Dokumenten haben, ist es ja aus datenschutzrechtlicher Sicht vollkommen uninteressant. Ja, da sind wir gar nicht im Anwendungsbereich der DSGVO. Und dann stellen sich diese ganzen Folgefragen ja auch nicht. Also wir gehen ja jetzt in unserem Gespräch immer davon aus, dass wir Schriftsätze haben, Datensätze haben, die personenbezogene Daten enthalten. Da wäre auch dann mein Ansatz immer, wenn es darum geht, da als für ein Unternehmen eine Strategie zu entwickeln, wie so ein Tool eingesetzt werden kann, sich im Grunde als allererstes Gedanken zu machen, was kommt überhaupt in Frage, was für Verarbeitung und wie kann ich vielleicht gewisse meine Schriftsätze, meine Texte, meine E-Mails, alles, was da halt irgendwie rein soll, was ich damit bearbeiten möchte, wie kann ich das in eine Form bringen, die nicht personenbezogen ist, damit wir im Grunde diese ganze Datenschutzproblematik umschiffen können. Gibt es ja jetzt auch schon schöne Tools, habe ich gesehen. Es gibt auch da AI-Tools, da packst du dann quasi dein Dokument rein und bekommst es dann quasi mit synthetischen Daten zurück. Also dann wird alles, was personenbezogen ist, ersetzt durch Pseudonyme oder Platzhalter oder einfach synthetische Daten, sodass wir dann im Grunde ein Dokument haben, was ohne Datenschutzprobleme zu verursachen, jetzt wiederum durch ChatGPT oder ähnliche Tools bearbeitet werden kann, gekürzt werden kann, übersetzt werden
kann. Wobei du da natürlich das Problem hast, dass zumindest an dieser Anbieter, der diese synthetischen Daten da bereitstellt, dass der im Zweifel dann die Klardaten hat, ne?
Genau, da haben wir das gleich, dann geht das,
haben wir nochmal neues,
geht der ganze Kram von vorne los. Ja, dann müssen wir dann wieder unseren Datenverarbeitungsvertrag schließen und gucken, wo der sitzt und irgendwie, ja klar.
Also das Problem wird dadurch etwas verschoben, aber nicht ganz behoben.
Ja, aber vielleicht habe ich dann keinen Drittlandstransfer. Ne? Vielleicht habe ich auch jetzt kein Language Model dahinter, was noch trainiert werden muss. Also vielleicht habe ich ja hier eine ausgereifte Lösung, die jetzt standalone, sag ich mal, meinen Datensatz bereinigt. Das ist sicherlich einfacher, als jetzt quasi konstant auf dem Weg durchs Web nur noch mit AI-Tools zu arbeiten, die GDPR-compliant sind. Weil das wird, glaube ich, zumindest in den nächsten Wochen und Monaten eher anspruchsvoll. Ich habe das Gefühl, dass alle jetzt auf den Markt strömen oder viele sind ja schon länger da, aber jetzt quasi eine hohe Awareness bekommen und auch fleißig genutzt werden und dann, wie es halt so häufig ist in so rechtlichen Entwicklungen, dann wir Juristen dann so ein bisschen hinterher galoppieren oder trotten und versuchen, das dann noch so rechtlich wieder einzufangen, das Ganze.
Ja, wobei dafür glaube ich, da können wir ganz stolz auf uns sein, sind wir eigentlich schon mit ziemlich weit vorn dabei, weil wir beschäftigen uns ja aktiv damit und gut, die Justiz kommt dann ein bisschen später. Aber ich würde sagen, also wir sind da, glaube ich, noch zeitlich ganz gut dabei. Ja, die Frage ist so ein bisschen, Datenschutzhinweise auf Webseiten zum Beispiel. Ja. Würdest du sagen, die müsste man jetzt unbedingt mal irgendwie anfassen und da auch mal so ein Abschnitt zum Thema ChatGPT, KI-generierte Inhalte aufnehmen?
Ja, ich würde sagen, klassische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Ja. Also eine Datenschutzerklärung haben wir ja, weil Artikel 13 DSGVO vorschreibt, dass bei Erhebung der Daten über die Zwecke der Verarbeitung informiert werden muss. Wenn ich also schon bei Erhebung der Daten weiß, dass diese Daten Teil einer KI-gestützten Verarbeitung sein werden, dann kann es durchaus sein, dass das auch schon in die Datenschutzerklärung reingehört. So, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ist das wirklich ein für sich gesehener Verarbeitungszweck? Ja, jetzt die Nutzung eines solchen Tools. Das mag sein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chatbot einsetze auf meiner Website, der im Hintergrund eine Technik wie ChatGPT laufen hat und alles, was der User auf der Seite eingibt in meinen Chatbot, dann durch so ein System läuft. Das wäre sicherlich etwas, was in die Datenschutzerklärung gehört.
Ja.
Wenn, sagen wir mal, die Daten, die Webbesucher hinterlassen in Form von Serverlog-Files am Ende durch eine KI ausgewertet werden, dann muss man gucken, ne, ob das noch, ob da der Personenbezug ausreicht, ob das wirklich für sich gesehen ein eigener Zweck darstellt oder vielleicht eher wir hier einen Empfänger von Daten haben, der dann auch genannt werden muss. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Thema, was mitgedacht werden muss. Aber ich würde mich jetzt schwer tun, Mandanten zu empfehlen, jetzt einen Baustein über ChatGPT in die Datenschutzerklärung standardisiert einzubauen, weil es sein könnte, dass irgendjemand im Unternehmen irgendwo Daten durch so ein Tool verarbeiten lässt. Das muss man sich schon, glaube ich, sehr für den Anwendungsfall angucken. Und was, glaube ich, häufiger der Fall ist, dass wir Daten einfach schon haben und jetzt plötzlich sehen, wir haben neue Anwendungsszenarien durch diese Technologie.
Ja.
Und wenn wir dann Daten quasi, dass sich dann auch vielleicht neue Verarbeitungszwecke ergeben, dann sprechen wir datenschutzrechtlich von einer Zweckänderung. Das heißt, dann habe ich die Daten schon, habe im Zweifel bei Erhebung der Daten nicht darüber informiert, welche Zwecke ich damit verfolge oder nicht abschließend informiert. Und jetzt kommen neue Zwecke auf. Und dann muss man einmal gucken, ne, ob das überhaupt rechtmäßig ist, diese Daten jetzt zu weiteren Zwecken zu verarbeiten. Aber auf jeden Fall löst das wieder Informationspflichten aus. Und denen werde ich aber nicht gerecht, indem ich meine Website-Datenschutzerklärung ändere. Das heißt, da muss ich dann im Zweifel proaktiv auf die Kundinnen und Kunden zugehen und sie über diese neuen Verarbeitungszwecke informieren. Deswegen, long story short, ich glaube, das Thema ist so ein bisschen größer, als jetzt einfach nur irgendwo einen Baustein einzusetzen. Aber Transparenz spielt eine Riesenrolle. Also das ist auch das, was die, glaube ich, wenn man jetzt gar nicht so nur datenschutzrechtlich auf AI-Modelle und Tools raufguckt, dann ist Transparenz einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um ja da einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Intensität der Verarbeitung, die jetzt stattfinden kann, und den betroffenen Interessen.
Ja, absolut. Also man sollte auf jeden Fall, bevor man jetzt irgendwelche Kundendaten beispielsweise da mal durchlaufen lässt durch ChatGPT, erstmal auch irgendwie mit seinen Stakeholdern auch mal irgendwie Kontakt aufnehmen und auch mal irgendwie so ein bisschen abtasten, so möchten die das überhaupt, also nutzen es erstmal selber überhaupt, sind die generell dafür irgendwie offen für so einen neuen Anwendungsfall? Das sollte man auf jeden Fall im Voraus machen, also ganz unabhängig von den ganzen datenschutzrechtlichen Anforderungen, einfach um auch mal so ein Gefühl zu bekommen, so wo gehen die anderen hin, ne, und wo bewegt sich der Markt hin, weil letztlich will man sich auch nicht unbeliebt machen. Also wird ja auch davon gesprochen, dass in der Zukunft irgendwie das ganze Internet voll ist mit KI-generierten Texten. Das kann auch nicht so ganz unbedingt so das Ziel, glaube ich, sein. Also weil letzten Endes, also zumindest aktuell, stellt man ja schon relativ schnell fest, ob jetzt irgendwie ein Text KI generiert ist. Also man hat ja immer noch diese Redundanzen und dann wiederholen sich bestimmte Dinge immer wieder. Und ja, letzten Endes möchte man ja auch irgendwie Neues schaffen und nicht immer nur auf alten aufsetzen, auf alten Trainingsdaten, wenn man so will. Von daher, ja, liegt es im Interesse aller, würde ich mal behaupten, dass man da Transparenz schafft und sich abstimmt. Genau. Die Frage ist natürlich zum Beispiel auch jetzt nochmal zu den Datenschutzhinweisen. Da hast du ja das Problem, OpenAI sagt ja, dass sie sich das Recht vorbehalten, auch die Daten, diese Prompts und so weiter irgendwie auch weiterzugeben an Dritte. So. Die Frage ist, wer sind diese Dritten? Das wäre ja auch nicht verkehrt zu wissen, weil die Kategorien von Empfänger oder die Empfänger möglichst namentlich zu kennen, das wäre ja auch von Vorteil. Ne? Aber das könnte ich ja dann gar nicht als Unternehmen, als Verantwortlicher umsetzen, weil die Informationen habe ich im Zweifel nicht. Und wenn ich sie nicht zur Verfügung gestellt bekomme, habe ich an der Stelle auf jeden Fall ein Problem.
Ja, jetzt kann man wieder ein bisschen gucken. Ne? Also ich glaube, an der Stelle streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Ne? Das ist so die Frage, welche Form von Empfängern muss ich beauskunften oder welche muss ich informieren? Nur die Empfänger, die Daten vom Unternehmen selbst bekommen, das wäre hier OpenAI. Das heißt, dieser Empfänger ist bekannt. Muss ich auch die Empfänger der Empfänger benennen? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das wäre dann so. Das heißt, ob ich das jetzt wirklich wissen muss, an wen OpenAI die Daten weitergibt, ist eine große Frage, weil das eigentlich eine Frage ist, die OpenAI wiederum dann als eigener Verantwortlicher beantworten müsste. Wo wir dann am Anfangsthema sind. Sind sie verantwortlich oder Auftragsverarbeiter?
Ja, also bei den Cookies wird ja der Kreis relativ weit gezogen, ne? Also, aber die Rechtsprechung, die ist ja wahrscheinlich auch bekannt, dass man da im Prinzip ja bestenfalls irgendwie schon das namentlich irgendwie aufzählt, wer das im Einzelnen ist. Aber klar, wie du schon richtigerweise sagst, da kann man unterschiedlicher Meinung sein.
Ja, bei den Cookies muss man auch wieder, machen wir ein neues Thema auf, ne? So ein bisschen die Frage, geht es hier um die personenbezogenen Daten? Also quasi, was macht der Controller des Cookies mit den Daten, die er generiert, oder wer setzt alles Cookies, ne? Und Cookies, die weitere oder irgendwelche Tags, die weitere Cookies nachziehen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, was nicht abschließend geklärt ist. Was dieses Transparenz-Ding angeht, das schreibt auch, also ist etwas, was die Aufsichtsbehörden immer wieder mal in den schreiben, ist jetzt dieses Blackbox-Problem, ne? Dass wir nicht genau wissen, was passiert mit den Daten eigentlich genau, wie kommt die AI zu den ausgeworfenen Ergebnissen. Ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel im Bereich der Einwilligung sehr, sehr problematisch sein kann. Also wenn ich Datenverarbeitung auf den Consent stützen möchte oder auch die Nutzung von ChatGPT und Co. auf eine Einwilligung stützen möchte, dann muss ich ja, wie Datenschutzrechtler sagen, eine informierte Einwilligung einholen. Das heißt, die Person, die hier einwilligt, muss die Möglichkeit haben, das zu überblicken, ja, die Reichweite der Einwilligung. Und je komplexer eine Datenverarbeitung ist, desto schwieriger ist das, informiert zu sein über das, was man da, worin man zustimmt. Und da, glaube ich, ist ein Riesenproblem. Oder da manifestiert sich dieses Blackbox-Problem, ne, dass wir bei Datenverarbeitung, die einwilligungsbedürftig sind, sicherlich Schwierigkeiten bekommen werden, datenschutzrechtlich das so tragfähig zu gestalten, dass das im Zweifel auch wirklich hält. Ne, dass wir da eine solide Rechtsgrundlage haben. Das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, noch lange und viel drüber sprechen werden.
Ja, was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre, das wäre, dass OpenAI tatsächlich auch mal eine Privacy Policy, Datenhinweise, speziell für ChatGPT auch mal offenlegen würde. Also, dass man nicht nur diese Datenhinweise von der Webseite OpenAI hat, sondern dass die wirklich zugeschnitten sind auf ChatGPT. Also, das ist ja nach wie vor nicht der Fall. Und also man kann weder Terms and Conditions direkt über ChatGPT abrufen, noch sonstige rechtlich relevante Unterlagen. Also das ist auf jeden Fall noch ein offenes To-Do. Würdest du denn jetzt sagen, dass man diesen Einsatz von ChatGPT in das Verfahrensverzeichnis aufnehmen muss, also als neue Verarbeitungsaktivität?
Ja, auch, glaube ich, wieder abhängig vom Einsatzbereich. Wenn das quasi so einen großen Raum einnimmt, die Nutzung dieses Tools, dass es im Grunde ein eigener Verarbeitungszweck ist, weil ich sage, das ist mein Standardtool, um irgendwie eine ganz spezielle Verarbeitungstätigkeit zu erledigen, die ich sonst nicht machen würde, dann wäre es für mich ein eigener Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis. Ich denke, in vielen Fällen wird es ein Tool sein, was im Rahmen einer bestehenden Verarbeitungstätigkeit zum Einsatz kommt. Und dann ist das sicher ein bisschen Geschmackssache, wie granular man so ein Verarbeitungsverzeichnis führt. Ich denke, praktikabel ist es, es in einer gewissen Flughöhe zu machen. Und dann wäre im Zweifel ChatGPT oder OpenAI wäre ein Empfänger von Daten im Rahmen einer bestehenden Verarbeitungstätigkeit. Da sagen wir, wir nutzen ChatGPT im Kundenservice, um gewisse Kundenkorrespondenz vorbereiten zu lassen. Dann wäre das der Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis im Zweifel der Kundenservice. Aber ChatGPT müsste dann dort dokumentiert werden als ein Empfänger von Daten oder ein Tool, was hier mitgenutzt wird. Deswegen auf jeden Fall muss es mitgedacht werden und überall da, wo es zum Einsatz kommt, gehört es ins Verarbeitungsverzeichnis. Was ja wiederum wichtig ist, ne? Das heißt, dann kommt ja der Datenschutzbeauftragte oder der Datenschutzrechtler an sich und guckt ins Verarbeitungsverzeichnis, um quasi einen Überblick zu bekommen, was für Datenverarbeitung Unternehmen erfolgen und dann gehört das damit rein, um ein vollständiges Bild zu kriegen.
Ja, also ich glaube generell das Thema, also losgelöst ist vom Verarbeitungsverzeichnis, das Thema Dokumentation ist ein wichtiges Thema. Also das ist ja so wie alles im Datenschutz, je mehr Dokumentation, desto besser. Ich glaube, das ist eine ganz gute Leitlinie. Und also so ist es auch bei ChatGPT. Also ja, besser ein bisschen zu viel dokumentiert als zu wenig, weil das wieder rausstreichen, das ist schnell erledigt, aber dass man das mal von Anfang an dann ordentlich sauber dokumentiert und weiß, okay, für was haben wir es jetzt eigentlich überhaupt eingesetzt? Oder vielleicht kann ja auch sein, dass diese ChatGPT-Technologie, also dass die auch von anderen Anbietern genutzt wird für bestimmte Einsatzzwecke, also zum Beispiel für die HR. Und dann kann ich es ja auch ein bisschen genauer fassen und dann auch wahrscheinlich im Verarbeitungsverzeichnis besser beschreiben, was da genau passiert, die Zugriffe und das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung.
Das würde ich eh empfehlen. Also gerade wenn man so Datenverarbeitung hat, die vielleicht nicht 100% DSGVO-compliant ausgestaltet werden können im Moment, ja, weil einfach der Anbieter nicht mitspielt, nicht das nötige Framework liefert oder nicht die Transparenz liefert, die man eigentlich braucht. Und eine unternehmerische Entscheidung aber ist, dieses Tool trotzdem zu nutzen. Also nicht darauf zu warten, bis das irgendwann alles 100% ist, sondern sagen, okay, wir leben damit, dass wir hier mit gewissen Risiken konfrontiert sind, was wir ja häufig haben. Ja, im Unternehmensalltag, vor allem, wenn es darum geht, irgendwelche Dienste zu nutzen. Dann bin ich auch ein großer Freund von einer guten Dokumentation und einfach, dass man das, was man im Griff hat, und das ist in der Regel, man kann dokumentieren, man kann versuchen, Vorverträge zu schließen und so, dass man zumindest dann dort seine Hausaufgaben gemacht hat. Ich glaube, dass das aus so einer Risikogesamtbetrachtung besser ist, als die Flinte komplett ins Korn zu werfen und dann die Dinge trotzdem zu nutzen. Deswegen würde ich auch da sagen, auch wenn Dokumentation nur ein bisschen langweilig ist, dass das sicherlich sich auszahlt, da sauber gearbeitet zu haben. Und da gehört das einfach mit dazu.
Also auch durch diese geplante KI-Verordnung wird sich jetzt nicht allzu viel ändern. Also die datenschutzrechtlichen Pflichten, die bleiben auf jeden Fall bestehen. Die werden jetzt irgendwie nicht großartig verändert. Was natürlich schon mal ein positives Zeichen ist, dass jetzt solche Chatbots wie ChatGPT jetzt nicht per se irgendwie verboten sein werden. Also zumindest, wenn jetzt der Entwurf nicht großartig nochmal abgeändert werden sollte, was ich jetzt nicht an der Stelle vermute. Das ist ja schon mal ein positives Zeichen, würde ich mal sagen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt, was den Datenschutz angeht, Gibt es da jetzt, also da kommen sozusagen nochmal zusätzliche Pflichten zu auf die Unternehmen, aber der Pflichtenkatalog aus dem Datenschutz, der bleibt bestehen. Ja.
Genau, ich glaube, die Verordnungen werden ja einfach parallel angewendet. Ne? Also die Datenschutzgrundverordnung wird nicht groß oder wird nicht angefasst und nicht verändert oder verdrängt durch den AI Act, sondern in dem Moment, wo Daten quasi verarbeitet werden, um Modelle zu trainieren oder um sie durch AI-Tools denen zuzuführen, dann verarbeitet zu werden, in dem Moment gilt die DSGVO. Das heißt, im Zweifel brauchen wir in erster Linie Rechtsgrundlagen, die eine Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken erlauben. Und der AI-Act ist halt nicht eine solche Rechtsgrundlage. Ne, das ist so das, was ich bislang rauslese und mitnehme, sondern die Rechtsgrundlagen sind weiterhin in der DSGVO und alle weiteren Pflichten aus der DSGVO bleiben auch bestehen mit Informationspflichten, Transparenzpflichten. Auch die betroffenen Rechte müssen weiterhin gewährt werden. Und der AI Act regelt im Grunde dann den Umgang mit diesen Daten, aber jetzt ohne die Perspektive der DSGVO zu haben, sondern mehr wirklich darum, dass dann eine faire, transparente Verarbeitung stattfinden kann und diese Daten halt keinen Schaden anrichten. Ne? Und da gibt es ja die verschiedenen Risikostufen.
Genau, aber da zählt er jetzt, also zumindest, also die zählen ja da auf jeden Fall nicht in diesen kritischen Bereich, wie zum Beispiel jetzt hier irgendwie die flächendeckende Videoüberwachung oder solche Sachen, die irgendwie verboten sind, verbotene Praktiken sind. Also von daher, ja, das ist schon mal zumindest die positive Nachricht. Und ja, betroffene Rechte, auch guter Punkt. Da gibt es ja einige, die sagen, der Anspruch auf Löschung der personenbezogenen Daten, der kann eigentlich gar nicht so ohne weiteres erfüllt werden. Weil wenn mal einmal diese Daten in dieses KI-Modell reingeflossen sind und dort verarbeitet werden, dann sind sie da auch nicht so ohne weiteres wieder rauszubekommen. Man kann ja zum Beispiel jetzt bei OpenAI, beim ChatGPT, kann ich ja diese einzelnen Chatverläufe löschen oder ich kann meinen Account löschen. Aber das ist natürlich jetzt noch kein, damit ist noch nicht gewährleistet, irgendwie, dass jetzt irgendwie meine sämtliche Eingaben und personenbezogene Daten, dass die damit auch dann gelöscht sind und nicht eventuell doch dann bei jemand anderem, bei einem anderen Nutzer wieder rauskommen.
Also ich glaube, da müssen wir auch, das ist eine spannende Frage, weil letztlich, im Zweifel bist ja auch du als Nutzender von ChatGPT gar nicht unbedingt die betroffene Person, deren Daten jetzt hier verarbeitet wurden. Also wenn man da so ein ganz banales Beispiel nimmt, du hast eine E-Mail bekommen, die ist ewig lang und du möchtest gerne jetzt die Takeaways haben und kopierst sie da mal rein. Oder, das hat mir neulich jemand erzählt, der hat sein WhatsApp-Chatverlauf so seit Anbeginn zwischen ihm und seiner Freundin bei ChatGPT reingestellt und hat dann quasi einen Tag lang im Namen seiner Freundin geantwortet. Also hat quasi ChatGPT die Konversation übernehmen lassen. Also immer wenn er eine WhatsApp bekommen von seiner Freundin, hat er die da reingeschmissen, hat dann quasi die Antwort generieren lassen und wieder dann manuell eingetippt bei WhatsApp und zurückgeschickt.
Hat er das irgendwie jetzt speziell zum Valentinstag gemacht, um irgendwie da ein bisschen besser anzukommen, oder?
Nee, es war so um die Weihnachtszeit, glaube ich. Aber es kam gut an. Er war wohl sehr emotional und sehr empathisch, kam er wohl an, weil natürlich dieser Chatverlauf auch diese Anfangszeit, wo man noch ganz frisch verliebt war, da mit drin war. Also wenn du dann sowas machst, dann hast du natürlich auch in diesem Fall die Daten der Freundin da mit drin.
Ja.
Ja, das heißt, ja. Sie wäre die betroffene Person. Sie könnte im Zweifel auch Löschansprüche geltend machen. Ich denke, hier scheitert schon eine Identifizierbarkeit. Also aktuell sind mir keine Mechanismen bekannt, wie man überhaupt OpenAI hier mitteilen sollte, welche Daten das sind, wie die Daten wieder rausgefiltert werden sollen. Die Frage ist halt, ob das langfristig ein Problem bleibt. Ja, wir sind jetzt in einer Phase, wo das Modell trainiert wird. Wir sind in der Beta-Version. Das dient gerade dazu, möglichst viele Daten einzusammeln, möglichst viele Trainingsdaten zu bekommen und ist es im Zweifel nicht der ideale Anwendungsfall jetzt, den wir ewig halten werden. Ich denke, es werden sich daraus wirklich Business-Anwendungen rauskristallisieren, daraus ableiten, die dann nicht mit jedem Prompt irgendwie eine Einspeisung in irgendeine große Datenbank verursachen, sondern die Technologie nutzen werden, um guten Output zu bekommen, ohne quasi relevanten Input liefern zu müssen. Und in dem Moment sind wir natürlich datenschutzrechtlich in einer ganz anderen Situation. Dann kann man natürlich ganz viel gestalten. Dann bin ich im Zweifel auch weiterhin Herr meiner Daten, beziehungsweise kann betroffenen Rechte gewähren, weil ich quasi, oder ich immer, ne, das Unternehmen, das dann so einen Dienst nutzt, idealerweise auch Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt vom Anbieter, um Daten zu identifizieren, um Daten zu löschen oder auch zu beauskunften. Ich denke, wir sind gerade da einfach in so einer Phase, wo wir schon ganz viel machen wollen, ganz viele Anwendungsfälle im Business-Alltag sehen, aber dass so ein Tool wie ChatGPT da jetzt im Moment nicht drauf ausgelegt ist. Das ist nicht der echte Anwendungsfall gerade, der, glaube ich, beabsichtigt ist.
Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon ausreichend Informationen zusammengetragen und die Zuhörerinnen und Zuhörer beziehungsweise Zuschauer, die wissen jetzt einigermaßen Bescheid, was man sich alles Gedanken machen sollte, wenn man ChatGPT einsetzen will im Unternehmen und auch auf sowas zu achten, wie dass, wenn man jetzt irgendwie so ein Output bekommt, wenn da jetzt irgendwie Hinweise sind auf andere Personen, die man jetzt nicht gar nicht kennt, was damit zusammenhängen kann, dass ChatGPT mit allerhand Informationen, die im Web aufzufinden waren, trainiert wurde, dass man das irgendwie bewusst auch erkennt und das dann nicht irgendwie so weiterträgt und irgendwie nach außen kommuniziert, weil sonst hat man im Zweifel da auch Datenschutzprobleme. Ja, einfach da so ein bisschen sensibel mit umgehen bei den Prompts, bei der Verwertung des Outputs. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter erster Ansatz. Und aber da muss dann, wie gesagt, bestenfalls irgendwie eine Schulung stattfinden intern. Und dass irgendwie alle mitgenommen werden. Das lässt sich wahrscheinlich in so einer kleineren Organisation, Unternehmen besser oder leichter umsetzen als in einem größeren Unternehmen. Ja, aber das ist, glaube ich, so der richtige Ansatz. Würdest du da noch weitere Empfehlungen ergänzen?
Na, ich denke auch, dass ein Problembewusstsein zu schaffen ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt ist. Dann kommen wahrscheinlich irgendwann wir Juristen um die Ecke mit Guidelines und Richtlinien und verbindlichen Vorgaben, was dann vielleicht erlaubt sein soll und was nicht. Ich denke, das ist in der Tat, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und dann am Ende formale Voraussetzungen erfüllen, wie wir schon drüber gesprochen haben, ist, glaube ich, auch wichtig, ne, dass man, wenn man das wirklich dann zum Einsatz bringt, sich dann die Mühe macht, das so aufzusetzen, dass das, was rechtlich gemacht werden kann, auch gemacht wird, um hier ein hohes Maß an Compliance zu erzielen. Das sind, glaube ich, so die wichtigen Themen, die man sich angucken sollte. Und ich glaube, man kann wirklich ganz, ganz viel machen, wenn man frühzeitig die Weichen richtig stellt und einfach schaut, dass vielleicht nicht, also dass man diesen kleinen Umweg nimmt, wirklich die personenbezogenen Daten aus den Inputs rauszuhalten. Ja, das ist ein kleiner Aufwand, der da betrieben werden muss, aber man umgeht eine ganze Menge Probleme und hat halt diese ganze Datenschutzthematik, kann man, glaube ich, ganz gut ausklammern im Moment. Das heißt, da eine Awareness zu schaffen, ist erstrebenswert.
Ja, schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Sebastian, für deine Einschätzungen und Antworten.
Ja, danke dir auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Gerne, gerne.